Die unerbittliche Logik des Ausnahmezustands. Nach einigen Wochen ohne Grundgesetz und unter dem Diktat des Ausnahmezustands gibt es im öffentlichen Raum erstmalig Stimmen, die nach einer denkbaren Exit-Strategie, so der modische Neologismus, fragen. Seehofer und Hubertus Heil fühlten sich an seitens der GroKo bemüßigt, solchen Überlegungen eine barsche Abfuhr zu erteilen. Verständlicherweise. Wie der Parteimensch O'Brien Winston Smith in George Orwells Roman 1984 sagte, der Zweck der Machtausübung ist die Machtausübung. Nur das und nichts anderes. Vergessen wir nicht den historischen Kontext, in dem dies gerade passiert. Die SPD schmiert seit Jahren bei den Wahlen zunehmend ab, aber auch die CDU hat in erheblichem Umfang federn lassen müssen. Als in England die konservative Partei, die Tories, die Parlamentswahlen, die in 1940 hätten stattfinden müssen, bis nach Kriegsende verschoben hat, hat sie ausgesprochen klug und umsichtig gehandelt. Die Appeasement-Politik, die im Wesentlichen für die Wiederaufrüstung von Nazi-Deutschland und somit für den Zweiten Weltkrieg verantwortlich war, ging maßgeblich auf die Kappe der Konservativen zurück. 1940 hätte sie nie und nimmer die Wahlen gewinnen können. Also wurde der Krieg als Vorwand benutzt, um Wahlen zu verschieben. Ich bin mir sicher, wenn es nach den Tories gegangen wäre, hätte es in Großbritannien nach der Parlamentswahl von 1935 nie wieder eine Wahl gegeben, wenn das irgend möglich gewesen wäre. Die Große Koalition wurde 2017 massivst abgewählt und ist trotzdem im Amt geblieben. Spätestens nach den letzten Landtagswahlen haben die GroKo-Parteien verstanden, dass sie für lange Zeit ausgedient haben. Aber dafür gibt es den Ausnahmezustand, der auch manchmal Belagerungszustand, Kriegszustand und auch Notstand heißt. Gemeint ist immer dasselbe. Eine bestimmte Gruppe, die nicht mehr die Zustimmung des Volkes hat, findet einen Weg, die eigene Macht zu perpetuieren. Wenn wir jetzt etwas näher am nächsten Bundestagswahltermin wären, bin ich mir 100% sicher, dass es erste Überlegungen geben würde, die Wahlen zu verschieben. Schließlich könnte man sich theoretisch auch im Wahllokal anstecken, nicht wahr? In den guten alten Zeiten des Vietnamkriegs gab es eine gängige Theorie unter US-Militärs, wie man optimal politische Erziehung bewerkstelligt. Sie lautete: Wenn man die Leute an den Eiern zu fassen kriegt, kriegt man bald auch ihre Herzen und ihren Verstand. Ziemlich aufgeklärt, nicht? Unter Betriebswirten nennt sich das Top-Down-Management. Gerade die Mangelwirtschaft, etwa das permanente Fehlen von Klopapier in den Läden, beweist die Richtigkeit dieser Theorie. Denn in den ersten zwei Wochen des Ausnahmezustands gingen die Umfragewerte der CDU um sagenhafte 7 Prozentpunkte nach oben. Die Menschen haben schon verstanden, bei wem sie sich gutstellen müssen, wenn sie in diesem Leben je wieder einen sauberen Hintern haben wollen. Wir wissen jetzt, wo der Hammer hängt. Die Botschaft ist gut rübergekommen. Was ist eigentlich ein Ausnahmezustand? Das ist in erster Linie eine juristische Konstellation, die es bestimmten Leuten, meist entweder der präexistenten Exekutive eines Landes oder aber einem Militärjunta, ermöglicht, Dinge zu tun, die sonst illegal wären. Und der eine strafrechtliche Immunität der so begünstigten Machthaber garantiert. Letzteres kann schon mal schief gehen, wie einige Nazis 1946 in Nürnberg zu ihrem Leidwesen erfahren müssen, als das internationale Militärtribunal den faschistischen Ausnahmezustand und dessen sogenanntes Ermächtigungsgesetz schlichtweg für offensichtlich rechtswidrig erklärte. Wie man sieht, besteht also doch ein kleines Restrisiko. Helmut Schmidt hatte daher ein bisschen Glück, dass seine diversen Rechtsbrüche als Innensenator von Hamburg während der Überschwemmung dort Anfang 1962 von der Bevölkerung und besonders von der Bild-Zeitung akzeptiert wurden. Wie man seinerzeit nicht müde wurde zu sagen, die Not kennt kein Gebot. Gesetze und Verfassungen sind Luxusdinge, die man gerade dann frohen Herzens und mit einem Stoßseufzer der Erleichterung über Bord wirft, wenn sie besonders stark benötigt werden. Wie ein Regenschirm, den man ständig dabei hat, wenn die Sonne scheint und den man wegschmeißt, sobald es zu regnen anfängt. Scheinbar wohnt ein temporärer Charakter dem Begriff des Ausnahmezustandes inne. Die Ausnahme ist schnell vorbei, dann tritt wieder die Regel in Kraft. Der Schein trügt aber. Eigentlich ist der Ausnahmezustand seinem Wesen nach auf Dauer angelegt. Rhetorisch redet man meist zwar von Exit-Strategien oder von einer Rückkehr zur Normalität, aber das ist nicht wirklich so vorgesehen. Man muss den Nazis fast dankbar sein, dass sie so ungeniert von ihrem tausendjährigen Reich, also vom tausendjährigen Ausnahmezustand, geschwafelt haben. Das war immerhin ehrlich. Und Ehrlichkeit finde ich in der Politik gut. Ziemlich selten, aber gut. Unsere Politikerkaste warnt eindringlich davor, übertriebene Erwartungen zu haben, was eine denkbare Rückkehr zum Grundgesetz und den Grundrechten angeht. Die Latte wird dafür ziemlich hochgehängt, und zwar unisono innerhalb der GroKo-Parteien und immerhin auch ganz überwiegend bei der Opposition. In der Opposition gibt es allerdings vereinzelt mahnende oder wenigstens nachdenkliche Stimmen, die das Ganze nicht gar restlos gut finden. Nur Christian Lindner von der FDP hat deutlich gesagt, dass der Ausnahmezustand nicht einen Tag länger dauern soll als unbedingt nötig, was allerdings implizit dessen Notwendigkeit bejaht. Ich habe neulich in einem Kommentar in dieser Sendung über die Freuden des Durchregierens gesprochen. Dass diese von Autokraten und Tyrannen gutiert werden, ist nachvollziehbar. Es fällt aber auf, dass auch selbsternannte Demokratinnen am Durchregieren ihren Wohlgefallen haben. Nur wenige Politiker können sich dem Charme von Führerbefehl, wir folgen, verschließen, jedenfalls solange sie selbst der Führer sind. Markus Söder, dem gelegentliche Anflüge von selbstentblößender Ehrlichkeit nicht völlig fremd sind, hat neulich gesagt, er wolle in der Corona-Krise das Leben von jedem schützen und wer uneinsichtig ist, wird eben gegen seinen Willen von Söder beschützt. Horst Seehofer hat neulich seine eindeutige Präferenz für drakonische Einschränkungen der Freiheitsrechte mit seiner persönlichen Erfahrung mit einer Herzmuskelschwäche nach einer verschleppten Grippe erklärt. Sicher, keine schöne Sache. Aber wer verschleppte damals seine Grippe? Doch er selbst. Er machte, was sein gutes Recht war und ist, von seinem grundgesetzlich garantierten Recht Gebrauch, selbst als freier und autonomer Mensch zu entscheiden, ob er krankheitsbedingt eine Auszeit nehmen oder weiter arbeiten wollte. Eine Freiheit, die wir anderen nach seiner Lesart nicht haben dürfen. Womit wir aber wieder bei der Ausgangsfrage zurückgelandet wären. Wie permanent ist denn nun unser aktueller Ausnahmezustand? nach den bislang postulierten Kriterien, also solange eine auch nur weitläufige Gefahr besteht, dass ein einziger Mensch am Coronavirus sterben könnte, bleibt der Ausnahmezustand wohl ewig bestehen. Die normal zu erwartende Frage, die darüber hinaus verfassungsmäßig bei jeder Güterabwägung zwingend erforderlich ist, nämlich die nach der Verhältnismäßigkeit, wird hier nicht gestellt. Bei Corona muss jedes Leben gerettet werden. Punkt. Jedes Jahr sterben in Deutschland an die 200.000 Menschen an Atemwegserkrankungen, die einzig auf Feinstaubpartikel in der Luft zurückzuführen sind. Die vielen Rauchertote sind in dieser Zahl übrigens nicht enthalten. Würde man durchgehend Tempolimits auf den deutschen Straßen durchsetzen, auch auf Autobahnen, dann wäre diese Blutzoll geringer, denn niedrige Geschwindigkeiten erhöhen die Verbrennungseffizienz von Motoren und reduzieren somit den Partikelausstoß. Würde man die Gebäudeheizungen auf 23 Grad im Winter deckeln, dann würde auch weniger Feinstaub durch die Schornsteine des Landes gepustet. Und würde man Feuerwerkskörper in der Silvesternacht komplett verbieten, dann ginge die Feinstaubbelastung der Luft um sagenhafte 20% für das ganze Jahr zurück. Wie viele von den 200.000 Todesfällen könnte man durch die Zusammenwirkung dieser drei Maßnahmen vermeiden? Ein Drittel? Die Hälfte? Aber die Politik findet, dass solche Eingriffe in unser Leben unverhältnismäßig sind. Schau an, schau an, wie leicht und wie schnell sich die Maßstäbe verschieben können, je nachdem, was man damit erreichen will.